Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Aufnahme machen. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Leaders and Missions.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich habe heute noch gesagt, Leaders and Missions ist einfach mal auch so ein krass, krass geiler Titel. Ne?
Oh, danke.
Ja, wirklich. Ne? Ich glaube, jeder fühlt sich immer gepampert, weil er immer was findet. Jeder will ein Leader sein, jeder will eine Mission haben. Also ist das schon irgendwie so erstmal ein kleiner Ritterschlag, wenn man hier ist. Also demnach vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Was ist denn deine Mission?
Ach, guck. Ich glaube, die interessantesten Gespräche ist immer, was ist eine Vision und was ist eine Mission. Ne? Das ist natürlich auch in der Definition. Da bist du bestimmt viel besser. Du bist ja viel besser da, vorbereiteter drauf wie ich. Aber ich glaube, so meine Mission, wenn mich jemand da fragt, dann fange ich immer so bei Privaten an. So, ich will irgendwie ein sehr guter Vater sein. Also ich bin irgendwie da, dass mein Kind irgendwie morgen noch was von mir, von der Welt und von allem hat und von sich und da ganz viel mitzugeben. Ich glaube, das ist so die Lebensmission. Wenn das jetzt beruflich gemeint ist, dann möchte ich wirklich Räume schaffen für Menschen, die Räume brauchen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, Räume sich so zu nehmen. Das ist total egal, auf welchem Feld der Stakeholder meines wunderbaren Hotels die stehen, ob als Gast, als Mitarbeitende oder als Kollegen oder wie auch immer, mit welcher Idee man vorbeikommt, denen Raum zu geben, um ihre Ideen zu verwirklichen. Das ist die Mission, die mich umtreibt und die, glaube ich, auch in der Hospitality wahrscheinlich maßgeblich sein sollte, um das Leben von anderen besser zu machen. Das ist ja Dienstleistung und mir macht es prinzipiell gar nichts aus, Dienst zu leisten, in Anführungszeichen.
Spannend, dass du das so sagst. Ist die Dienstleistung für dich da die Gastfreundschaft oder was ist das genau?
Also ich glaube, wenn man das weiterzieht, gastfreundlich zu sein, hat ja erstmal eine ganz große Bedeutung, erstmal freundlich zu sein, erstmal egal zu wem. Dann ist die zweite Frage, wer ist ein Gast? Es ist nur ein Gast jemand, der bei mir bezahlt, um was zu kaufen? Oder ist nicht ein Gast jemand, der auch nur reinkommt, um eine Frage zu stellen nach dem Weg? Also wann fängt Gast an und wann hört Kunde auf? Ich bin mal zum Beispiel Kunde nicht, für mich ist jeder ein Gast erstmal. Prinzipiell zu Menschen freundlich zu sein, das ist eine so meiner Maximen. Als ich in der Gastronomie, in der Hotellerie angefangen habe, der Hospitality, habe ich den Satz mal gehört, die vier M's, das hat Alexander Munke gesagt aus Hannover, ein ganz großer Typ, also auch körperlich groß und auch für mich sehr prägend. Der hat gesagt, die vier M's, wenn man arbeitet, man muss Menschen mögen. Und ich glaube, das ist so bei mir eingebrannt in meine Gehirnrinde. Ich muss Bock haben auf Menschen, weil du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun. So. Also das ist so das Gastfreundlichkeitsding. Und jetzt sind wir beim Bereich Dienstleistung, was ja viel technologischer ist. Da ist Leistung drin und Dienst. Das hört sich mal nicht ganz so freundlich an wie Gast und freundlich.
Genau.
Deshalb ist das eine wahrscheinlich die intertechnische Bezeichnung, was wir da machen. Also wir leisten einen Dienst für jemand, der eine Einforderung hat. Information, Kaffee, Essen, Übernachtung, Weg, Toilette, you name it. Und dafür haben wir eine Antwort und leisten da was darauf. Vielleicht kann man auch Dienstantworter sagen, aber Dienstleistung ist das, was ich so als Definition sehe, also im Hintergrund. Aber vor dem Gast und nach vorne muss immer der Wille sein, dass man gastfreundlich ist und ein Gastgeber ist, damit man das irgendwie auch umsetzen kann, die Dienstleistung, finde ich.
Du hast mir eben gerade, bevor wir angefangen haben, was ganz Spannendes erzählt. Und zwar aus dem Bereich so First Contact mit einem Gast. Quasi das Telefon ist ja ganz oft so der erste Kontakt, bevor man überhaupt ins Haus reinkommt. Und du hast mir erzählt, dass du Spiegel setzt vor diejenigen, die telefonieren. Warum?
Also im Hotel ist das ja nur eine Facette von dem Gastkontakt. Der eigentliche Gastkontakt, den wir haben und schätzen, passiert physisch und im Hotel. Es gibt tatsächlich noch einen kleineren Teil, der anruft für Themen und Fragen. Und ich habe, bevor ich in der Hotellerie angefangen habe, ganz lange im Callcenter gearbeitet. Ich durfte auch viel lernen über verschiedene deutsche Regionen und Besonderheiten, nicht nur sprachlich, sondern auch vielleicht im Auftreten. Und das ist schon eine ganze Weile her. Und wir hatten so einen kleinen Koffer. Und jeder von uns hat in dem Koffer neben seinen Kopfhörern, die waren ganz wichtig für ein Callcenter, auch einen Stift gehabt und einen Spiegel. Da habe ich das mitgenommen, dass man einfach sagt, stellt den Spiegel vor euch auf. Natürlich siehst du von 10 Leuten immer 8, die in ihrem Gesicht rummachen, die Haare glatt ziehen oder irgendwie einen Pickel entdecken. Aber die eigentliche Purpose war zu sagen, hey, stell den Spiegel so auf, dass du dich siehst, weil du musst lächeln, ein Lächeln kann man hören. Und das ist wirklich so, wenn du lächelst, selbst in einer negativen Situation, dann hört der andere Gegenüber durchs Telefon durch, dass du lächelst. Allein schon durch das Verziehen der Mundwinkel nach oben, was ja ein muskulärer Prozess ist, hast du gar keine Möglichkeiten, gewisse Tonlagen negativ zu sprechen. Und durch diese relativ simple Mission schaffst du es eigentlich, jedem mehr Freundlichkeit zu geben. Ich will nicht sagen, dass dann jeder freundlich ist, das wäre zu vermessen, aber mehr freundlich, als wenn du keinen Spiegel hast. hast. Und deshalb gebe ich den Tipp eigentlich jedem, der viel telefoniert, nimm einen Spiegel. Also auch gerade, es gibt da so viele Leute, ich bin ein alter Verkäufer, komme aus dem Hotelverkauf. Ich habe immer gesagt, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit Calls oder mit dem Telefonieren, dann stellt euch einen Spiegel hin. Einfach nur und zwingt euch dazu, zu lächeln, auch wenn es total dumm aussieht im Spiegel, so ein Fake-Lächeln aufzusetzen, aber A, sieht der Kunde, der Gast nicht, dass du gerade fake lächelst, aber er hört, dass dein Mund lächelt. Und das ist einfach erstmal hilfreich am Telefon.
Ich finde das total schön. Du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne. Wirklich. Und ich hab viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich komme auch aus dem Sales. Ja?
Okay.
Und das ist das, was ich all meinen Teams gesagt habe. Bevor du anfängst zu sprechen, lächel.
Es ist ja auch ein Thema. Nicht jeder hat Bock, jemanden anzurufen, den er nicht kennt. Ja, und deshalb hilft's.
Genau. Genau, und ich habe nicht im Callcenter vorher gearbeitet.
Ich kann dir sagen, vor 25 Jahren hast du für relativ wenig Arbeitszeit relativ viel Geld gebracht, weil du durftest maximal 4 Stunden telefonieren. Dann haben die gesagt, ey, mehr als 4 Stunden durchtelefonieren.
Geht
nicht. Sind die Qualität. Eigentlich war 3 Stunden und die Guten durften dann 4.
Ja.
Und ich habe gesagt, ey, ich habe voll Bock. Also mir hat das voll Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch geblieben. Also wahrscheinlich war es nur der Spiegel am Ende.
Ja. Witzig. Aber vielleicht ist das nehme ich mal mit, wenn irgendjemand, weil heute, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, heute haben viele Angst, in diesen Kontakt zu gehen.
100%.
Ja.
100%. Wie viele Kollegen ein Problem haben mit Cold Calls? Also Cold Calls, kalte Anrufe in dem Fall. Aber Cold Call ist ja nicht nur am Telefon, sondern auch physisch. Das sind da zwei Sachen. Und ich muss sagen, ich als Verkäufer, bis heute, ich habe Bock anzurufen. Ich habe Bock, jemanden nicht zu kennen und kennenzulernen.
Ja.
Man muss Menschen mögen, wieder das gleiche Thema.
Ja.
Ich bin früher auch, wo ich mehr Zeit dafür benutzen durfte, um wirklich zu verkaufen. Heute habe ich ja wirklich professionelle Kollegen, die das deutlich effektiver machen, wahrscheinlich wie ich, weil der Tag anders strukturiert ist bei mir. Aber ich habe da Bock drauf gehabt. Ich erinnere mich, ich bin am Anfang hier in Berlin nach Adlershof gefahren, ohne einen Termin zu haben. Da war das noch breites Land, weites Land. Und habe einfach angefangen, überall zu klingeln und habe gesagt, hier Hotel, hier hast du nicht gesehen, wie sieht's aus? Und klar kommt da irgendwie zuschlagende Tür oder wir haben jetzt keine Zeit. Aber den einen Kontakt, den du da machst, der ist wirklich stabil und der ist stark und der hat irgendwie Respekt vor dem, was du tust. Und deshalb sage ich, das ist Teil unserer Mission. Du musst wirklich mit Menschen in Kontakt treten, um auch irgendwas erreichen zu können.
Und das ist ja nicht nur im Vertrieb so. Also das hast du ja überall. Ne? Und
zwischenmenschlich,
einfach, ja. Ja, genau. Und das habt ihr wahrscheinlich bei euch in eurem Business halt an allen möglichen Stellen. Fängt ja überall an, wo dich da auch physisch Menschen begegnen. Einfach zu sagen, okay, ich bleibe jetzt im Moment und ich versuche herauszufinden, wie ich diese Situation gut navigiere, sage ich mal.
100%.
Ja?
Und ganz oft sieht man ja auch heute, wir vermeiden ja im Zeitalter von E-Mails, im Zeitalter von WhatsApp, im Zeitalter von Voice Message ist ja schon so ein Zwischending, aber wir vermeiden ja Interaktion, indem wir andere Medien nutzen, also als das Gespräch, als drüber zu sprechen. Ich sage mal, eine E-Mail ist ja eine Interpretationsgeschichte. Aus der Schule erinnere ich mich an Interpretationsaufsätze. Mhm. Da haben die gleiche Person den gleichen Text gelesen und haben zwei komplett unterschiedliche Wahrnehmungen.
Mhm.
Und bei E-Mails ist es oft so, dass wegen sprachlichen Barrieren oder auch ganz bewusst da Konflikte gesetzt, geschürt werden oder auch unbewusst. Aber der andere, wenn er das in einem emotionalen Zustand dann beantwortet, oftmals die ganzen Sachen verschlimmert und du kommst dann nicht mehr raus. Neben dem Spiegel vor das Telefon zu setzen, war die zweite Sache immer, wenn du eine E-Mail wütend interpretierst, beantwortest du erstmal nicht. Erstmal runterkühlen. Es ist so mein wichtigstes Learning gewesen, weil ich bin ja so ein Schneller. Ich spreche schnell, ich antworte schnell, ich mache alles irgendwie mit einem hohen Pace. Aber wenn ich merke, ich habe es falsch aufgenommen, dann lasse ich bewusst nochmal sacken, um nicht zurückzuschießen und die falschen Antworten zu bringen. Weißt du, wenn einer mich gar nicht da treffen möchte und trotzdem trifft, manchmal weiß man das nicht. Und dann finde ich so Voice Message so lustig. Also alle Voice Messages über eine Minute sind für mich ein Anruf. Aber es ist ein Anruf, bei dem ich keine Antwort möchte. Ich mache einen Monolog. Kann ich auch einen Podcast alleine aufnehmen. Kann einfach irgendwie was erzählen. Gibt auch Leute so. Das ist natürlich was anderes, wenn zwei Menschen sprechen.
Willst du wissen, wie ich dich wahrgenommen habe in unserem ersten Gespräch?
Ja, natürlich will ich wissen, wie du mich wahrgenommen hast. Ist ja klar.
Ich habe dich als sehr fokussierten und klaren Menschen, der sehr im Moment ist, wahrgenommen.
Vielen Dank. Ich müsste sagen, es ist vielleicht eine Momentaufnahme, ist nicht immer so, aber kommt vielleicht auch auf Surrounding und die Gesprächspartner an. Ne?
Du bist angerauscht gekommen wie ein D-Zug. Es war ganz witzig, weil wir hatten tatsächlich ähnliche Klamotten an. Und ich dachte so, Gott, komme ich da? Wirklich so in männlicher Version. Ja. Wirklich so mit Rucksack, so T-Shirt, Tattoo, einfach bumm, Turnschuh, los geht's, bumm, setzte sich hin.
Ich erinnere mich, ich war an dem Tag nicht einmal, es war bei mir im Hotel, ich war nicht einmal im Büro. Ja. Und ich bin von morgens vom Auto mit meinem Rucksack durchs Haus gestiefelt und jeden Termin mit Rucksack gemacht.
Ach du, das ist witzig, so bin ich ja manchmal auch. Ich habe dann noch mein E-Rad da draußen, rast durch ganz Berlin von A nach B, mache zwischendurch Calls. Irgendwie, ich sitze nicht ein, also manchmal sitze ich kaum eine Minute irgendwo mal an einem Tisch.
Ja, das sind ja die Tage, wo meine Mitarbeiter mich anrufen und sagen, wo bist du denn gerade?
Ja, genau, dieses, wo bist du denn gerade, diese Frage kenne ich auch. Aber, und ich glaube, das ist entscheidend, das, was du trotzdem hinbekommst, ich weiß nicht, ob du das überhaupt so für dich selber wahrnimmst, du bleibst im Moment, egal wo du bist.
Ja.
Du hast dich richtig in diesen Moment reingesetzt. Fokussiert, konzentriert. Und wir haben in sehr kurzer Zeit ein Ergebnis erarbeitet. Und ich glaube, das macht wirklich gute Leader aus.
Ja, schön zu hören. Ne? Ich glaube, ich habe auch erzählt, so, also es ist ein Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung und der anderen, also Gegenwahrnehmung. Und eine positive Wahrnehmung über dich selber zu hören, muss man auch lernen. Ich muss es lang lernen, so. Ich bin von mir total überzeugt, aber wenn ich das sage, es ist anders, wie wenn jemand anders das zu dir sagt. Das ist immer so ein Flattering-Moment.
Ach, spannend, was macht das mit dir?
Ja, es ist tatsächlich, gibt es eine Organisation, die heißt Common Purpose und die begleite ich einmal im Jahr mit ihrem Leadership-Programm und darf dann immer so ein bisschen aus meiner Karriere irgendwie erzählen. Und im ersten Aufeinandertreffen haben wir so geredet und es war wirklich so eine Interviewsituation und ich habe ein bisschen meinen Karriereweg erzählt. Dann haben die Jungen, in Anführungszeichen, Leader Fragen stellen dürfen. Und danach meinte die Leiterin der Gruppe so, hey Phil, pass auf, wir haben eine Person, die hat immer die Aufgabe, dem Speaker oder dem Impulsgeber ein Feedback zu geben. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Und dann stand dann eine Person auf und hat dann so paraphrasiert, was du gesagt hast, in ihren eigenen Worten und was für eine Resonanz das in ihr ausgelöst hat. Das war natürlich super wohlwollend und super, super gut, wirklich über eine Minute lang dir anzuhören, was auf deine eigene Geschichte jemand anders beeindruckt hat. Ich weiß noch, ich saß dann da und sag, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, wie ich damit umgehen soll. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Und dann sagte mir die Kollegin, sagte, hey, guck mal, da gehört viel dazu, positives Feedback auch wahrnehmen zu können und einfach Danke zu sagen, ist gerade für Leute, die immer führen und immer voranfahren und immer so D-Zug-mäßig sind, unglaublich schwer, weil A, möchte ich nicht das Gefühl geben, ich weiß schon, und B, möchte ich aber auch trotzdem die Wertschätzung mitnehmen, ohne dass ich das ja für diesen Moment der Wertschätzung mache oder gesagt habe. Und das haben die mir beigebracht. Und dann habe ich in jedem Jahr danach, gab es immer diesen Moment, bis, glaube ich, im letzten Jahr, dann war das durch und ich saß so und dann kam der Moment nicht. Und dann habe ich danach gesagt, aber habt ihr was verändert? Ich habe mich komplett darauf vorbereitet, jetzt diese Minute der Wertschätzung zu bekommen und sage, ah, sie haben dieses Jahr zum ersten Mal gesagt, sie ändern das. Und dann hast du wieder gelernt, wie der Mensch sowas verarbeitet, weil dann hatte ich wirklich so nicht das Bedürfnis, aber dann freust du dich doch schon so drauf.
Ja, so ein Calling, ne? Ja. So eine unerfüllte Erwartung.
Jetzt kommt's.
Jetzt kriege ich die warme Dusche.
Jetzt kommt sowas, ja, was so Wertschätzung. Da kam die nicht und dann stand ich da und dann sagt sie, hey, soll ich dir noch was Positives sagen? Sag ich, nein, darum ging es gar nicht. Aber deshalb, die Eigenwahrnehmung von jemand anders zu hören, in dem Moment, wo es nicht um eine Kritik geht oder um eine Weiterentwicklung, ist was unglaublich Schönes und unglaublich Wichtiges. Und das dauert einen Moment, bis man, glaube ich, das auch nehmen kann. So ging es mir zumindest. Und deshalb, ich bin total froh, wenn ich Leute inspirieren darf.
Du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Das habe ich, ich weiß nicht mehr wann, aber in einem meiner letzten LinkedIn-Posts habe ich das mal gemacht, dass ich so meine harten Learnings als Leader, so Sachen, die dir keiner erklärt. Also Sachen, die du eigentlich nur lernst, indem du mal gegen die Wand fährst oder gegen irgendwas passiert, so das was. Und da war dieses Thema auch dabei, dieses Calling, dieses unerfüllte Erwartung. Das sind so eine Art Beziehungsschulden, auch im Arbeitskontext.
Stimmt.
So, das macht genau das Gefühl, was du da beschrieben hast. Du bist da hingegangen und du hast erwartet, dass jemand dir Wertschätzung gibt. Und du hast sie nicht gekriegt und hast, jetzt kannst du es auch nicht mehr sagen. So.
Ja, du kannst auch nicht einfordern, wo ist mein Kompliment?
Ja, genau. Aber genau das passiert mit Menschen, die du führst und die nicht genug gewertschätzt werden. eine spannende Frage, wie geht man damit um? Weil du kannst ja nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufen und sagen, gut, machst du das, super, machst du, weil es läuft ja auch nicht immer alles gut, ne? Also man hat ja auch die Aufgabe, so ein bisschen alle in die Spur zu bringen, ne? Wie machst du das?
Ja, einen Schritt zurück erstmal, was ist ein Leader und was ist ein Manager? Mhm. Also das sind so die, ich glaube, der erste Schritt zu identifizieren, früher wollte man immer ein Manager sein. Das will ich, also ich will heute Leader sein und kein Manager. Der eine ist eher ein Verwalter und der andere ist eher ein Weiterentwickler, ein Creator, jemand, der vorangeht und irgendwie mit so eine Sogwirkung entwickelt. Mhm. Das ist vielleicht der eine Bezug. Das zweite Thema, in dem, was du gesagt hast, ist ja komplimentieren oder Kompliments geben. Man gibt nicht immer Kompliments. Ich bin auch Vater, ein Teil von Vatersein ist nicht nur bestärken, sondern ist auch vielleicht Grenzen setzen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass jeder Mitarbeiter gleichzusetzen ist wie ein Kind, das meine ich nicht damit. Aber in der Wahrnehmung für das, was meine Vision, Aufgabe ist, gibt es ja Zielsetzungen, die auch bei uns im MOA erfüllt werden müssen. Mhm. Und wenn du an den quantitativen oder menschlichen, führungstechnischen Zielsetzungen nicht herankommst, dann muss das einen Raum geben, wo das artikuliert wird, zumindest in der direkten Reporting-Line, weil anders wächst ja keiner.
So. Ja, und es gibt ja auch Sicherheit.
Genau, und es gibt ja auch die Möglichkeit, den Augenmerk zu justieren. Manchmal, ich sag doch, manchmal machst du nur eine Sache. Wir können nicht alles immer machen, das geht einfach nicht. So, demnach gibt es einen Fokus oder Prioritäten, die sich verschieben dürfen. Aber was für mich ganz wichtig war, ich war ja ein Jahr im Tschad. Mhm. Das war so auch ganz, ganz große Grenzerfahrung für mich persönlich als junge Führungskraft und hat mir sehr viel Kraft und Learnings über mich selber gegeben. Wer bin ich? Was kann ich, was kann ich nicht? Wann scheitere ich? Wann bin ich an einem Moment, wo die Batterie leer ist? Das war so im Chart so, dass ich wirklich gewusst habe, das ist so eine Grenzerfahrung für mich. Und ich hatte dort einen Chef, Najib, ganz toller Mann, Najib Bensouda, der hat immer gesagt, this guy is German efficiency with African emotion. So hat er mich immer beschrieben. Das ist auch so ein bisschen geblieben, weil ich natürlich ein super emotionaler Typ bin, aber Jungfrau im Sternzeichen und super deutsch. Alle meine Freunde sagen das auch so, ich brauche einen Plan, Jungfrau, ne, ordentlicher Schreibtisch, E-Mail-Box, Box muss leer sein. Und trotzdem neige ich dazu, manchmal impulsiv und schnell zu entscheiden. Und die Besonderheit, die ich lernen durfte, ist, ich entscheide und habe aber kein Problem damit, auch einen Fehler zuzugeben. Ich würde auch eine Entscheidung revidieren, wenn ich weiß, es gibt einen besseren Weg, den ich nicht gesehen habe. Und würde sagen, habe ich so nicht gesehen. Das ist eine Gabe, die ich in Afrika lernen durfte. Und Najib hat immer gesagt, wir als Manager, jetzt bewusst als Manager, sind wir getrimmt darauf, Fehler zu erkennen und abzustellen. Weil wir verwalten etwas, was da ist. Als Leader ist deine Aufgabe, catch people doing good. Und das war die Maxime, mit der ich den Unterschied geschafft habe. Ich bin heute immer noch so, dass ich irgendwie sehe, ey, guck mal, hier ist schmutzig, putz mal weg. Oder warum ist hier schmutzig? Ganz mies. So. Oder auch so Coaching-Fragen. Was brauchst du, um den Raum sauberer zu gestalten? Also wirklich, die Aussage verstehe ich. Aber der Mitarbeiter ist oftmals gar nicht in der Coachy-Situation. Mhm. Der möchte entweder einen klaren Hintergrund, was ist meine Aufgabe? Mhm. Oder möchte sagen, ey, guck mal, wir können nicht putzen, weil der Staubsauger kaputt ist. Mhm. Also es geht bei jedem immer um Empowerment und Enablement. Aber für mich ist es so, auch zu sagen, wir müssen die Leute auch mal finden in diesen ganzen Kritikmomenten, was wirklich exorbitant gut ist. Und wenn du die Chance hast, jeden Tag rauszugehen mit der Aufgabe, das zu suchen, was gut gelaufen ist, das muss dann kein so Compliment-Washing sein. Es muss nicht sein, oh krass, du hast das Teller aber schön gerade hingestellt. Weil das ist nicht das, was es besonders macht. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe eine Mitarbeiterin, oder wir haben eine Mitarbeiterin im Team, die ist unglaublich am MOA oder wie alle Mitarbeiter, aber sehr interessiert daran am eigenen Erfolg. Und manchmal hast du das Gefühl, wenn irgendwo was kaputt geht, dann geht, weißt du, tut ihr das physisch weh.
Ja.
Und ihr habe ich letzte Woche gesagt, hey krass, also wie du den Juni noch hinbekommen hast, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, so das irgendwie noch alles zu bauen und zu machen und alles so zu planen. Es ist ein schwieriger Monat, aber ich bin unglaublich stolz und dankbar, wie du das jetzt alles hier noch aufgefangen und gewuppt hast, auch wenn ich weiß, dass es sehr schwer ist. Vielen Dank dafür. So. Das war ein Meeting, in dem sonst immer nur um, ja, was können wir besser machen, geht.
Ja.
Und die hat mir danach gemeldet, total nett, irgendwie die Worte zu hören. Und ich glaube, solche Sachen sind wichtig zu sagen. Ja?
Ja.
Oder auch gerade, ich bin jetzt erst 3 Monate im Moor und ich kam jetzt rein und habe wirklich auch viele Bereiche Marketing und Service, aber mit meinen Ideen irgendwie überladen. Und die haben das so großartig, haben die das mitgecoped, dass ich einfach gesagt habe, ich wollte mir mal Danke sagen. Ne? Ich weiß, ich bin nicht so leicht. Ich weiß, es ist nicht so easy.
Mhm.
Aber ey, danke, dass ihr das so mitgeht und mir auch gerade die Marketing-Ladies irgendwie die ein Feedback geben und sagen, Phil, es geht nicht. Aber das finde ich toll und wichtig.
Ja, also ich glaube, es ist eine gute Waage, ne? Am Ende des Tages, indem man führt durch Vormachen und einen Rahmen setzen irgendwie.
Ich habe ja Hotellerie gelernt, ja. Habe da jetzt irgendwie ganz lange gearbeitet, habe alles irgendwie selber angefasst. Also es gibt wenig Teilbereiche außer Technik. Mhm. Aber auch da habe ich was gemacht schon. Aber so Technik im Verständnis und auch richtig kochen sind dann zwei Experten, die sind einfach Handwerker. Ne? Das bin ich nicht. Mhm. Ja? Aber alles andere, was im Hotel passiert, kann ich und habe ich selber gemacht und habe da keine Angst davor. Trotzdem geht es darum, dass man nicht vielleicht jeden Tag nochmal hinter jemand herläuft, so ein Mutti oder Vati spielt, sondern auch nochmal wirklich sagt, du pass mal auf, bin jetzt fünfmal da gewesen, irgendwie dieser Tisch, der immer im Fluchtweg steht, steht immer im Fluchtweg. Was brauchen wir? Wie können wir das ändern? Was ist das Thema mit diesem Tisch so? Und manchmal wollen Mitarbeiter, dass du, sie wollen dich ja auch prüfen und testen, gerade wenn du neu irgendwo anfängst, sondern es ist immer die Entscheidung, die du triffst. Was für eine Art Führungskraft-Leader bin ich in dem Fall? Also wie makro gehe ich in eine Sache rein? Ja, und wie viel verlange ich von einer Führungskraft selber ab, wenn ich will, dass sie selber besser wird? Das ist ein dünnes Pflaster auch für mich immer wieder.
Ich finde es total spannend. Meine Wahrnehmung ist gerade, dass du versuchst, der Leader zu sein, den du gerne selber hättest, oder?
Ja, ich habe es mir vorhin auch tatsächlich schon mal kurz mitnotiert. Es ist tatsächlich so, dass ich Glück hatte, ganz viele unterschiedliche Vorgesetzte zu haben, die ganzen Führungsvorgesetzten, egal in welcher Funktion, waren wie ein Buffet. Und auf so einem Buffet, da gibt es immer was, was dir, auf das du dich sehr freust, so, weißt du, Dessert oder Schokomousse und hast du nicht gesehen. Dann gibt es aber auch Sachen, so ein Salat, so ein Rohkostsalat, der ist wichtig, aber würdest du den jetzt am Buffet nehmen? Und dann gibt es auch Sachen, die magst du nicht, keine Ahnung, eingelegte Kapern oder was weiß ich, Kuttelsuppe für uns Schwaben. Du magst es einfach nicht, du weißt vorher schon, das nehme ich nicht. Ja. Aber wenn du deine Persönlichkeit in deiner Karriere so ein bisschen vergleichst, wie das, was du dir vom Buffet mitnimmst und was dir wirklich schmeckt, auf was du Bock hast, auch in der Situation, dann gibt es ein ganz gutes Bild. Und deshalb möchte ich nicht sagen, ich bin der Leader geworden, den ich gerne gehabt hätte. Ich habe viele Teilelemente wirklich mitgenommen. Nicht alles. Ich habe auch von vielen meiner Vorgesetzten Sachen gesehen, die ich nicht so machen will. Auch Najib hat dunkle Kanten. Ich bin mir sicher, alle meine Mitarbeiter sagen, hey, das ist alles cool, aber das ist nicht so cool. Also deshalb sind wir Menschen und keine Roboter. Wir sind keine ChatGPTs, die irgendwie per Knopfdruck in der Berechnung alles genauso machen, wie es für denjenigen passt. Sondern da ist ein Individuum und davon muss man sich Sachen wegnehmen. Also Najib, der das hier heute sicherlich nicht hört, aber für die Grüße, ich glaube, er ist in Miami, ist auch inzwischen nicht mehr im arbeitsnotwendigen Alter. Er hat zum Beispiel in dem Jahr, hat er mich dreimal gefragt, wie sieht dein Tagesablauf aus? Dann muss ich ihm immer sagen, wann ich Pausen mache. So eine dämliche Frage würde ich keinen meiner Mitarbeiter stellen. Er wollte damit sagen, hey, ich vertraue nicht darauf, dass alle meine Abteilungsleiter arbeiten. Aber die anderen Sachen habe ich mitgenommen und adaptieren dürfen. Und deshalb will ich gar nicht sagen, dass ich der wäre, den ich gerne habe. Ich arbeite, und das ist wirklich meistens für Vorgesetzte, sonst würde ich mich selbstständig machen. Da fehlt mir der Mut und ich bin gar nicht der Typ dafür. Das ist nicht gar nicht mein, mich macht es nicht glücklich. Ich habe kein Problem, Dienst zu leisten, da sind wir wieder. Und ich mag die Sicherheit. Deshalb arbeite ich ganz bewusst für Leute, die mich inspirieren. Das tue ich auch jetzt. Ich habe drei unfassbar inspirierende Vorgesetzte, die jeder in ihrem Teilbereich unglaublich stark sind und mich unglaublich abgeholt haben. Die haben ja mich auch in der Person, die ich bin, haben wollen für dieses Hotel, weil sie wirklich finden, das ist das Puzzleteil, was sie jetzt weiterbringt, mit dem wir in die Zukunft fahren können. Und das fühle ich, die Wertschätzung, das Vertrauen. Das ist nicht immer so, dass man da nur gleicher Meinung ist, überhaupt nicht. Aber ich kann dir sagen, das sind drei Leute, die Laurenz, Hannes und Alexander, die mich wirklich inspirieren auf das, was sie tun, jeder in seiner eigenen Art und Weise. Und wenn ich zurückdenke an meine letzten Jobs, dann war das auch so. Es gibt immer einen Moment. Gerade beim Social Hub war das irgendwann so, dass das Hotel, die Organisation von 8 Häuser auf 20 Häuser wächst. Mit so einem Wachstum kommen natürlich auch, ich war 18 Jahre bei Accor im Konzern, dann kommen immer so politische Gegebenheiten rein, mit denen ich mich deutlich schwerer tue, weil ich einfach nicht so ein guter Diplomat bin. Ich habe gar keine Motivation, immer alles irgendwie politisch nochmal aus allen Ebenen zu beleuchten. Ich möchte für das Hotel, für das ich zuständig bin, oder die Hotels, für die ich zuständig bin, das bestmögliche Ergebnis haben, für die Mitarbeiter, die da den ganzen Tag lang wirklich den Karren aus dem Dreck ziehen, wie man so schön sagt. Wenn ich da irgendwo zwischen den Mühlen von irgendwelchen Abteilungen hin und her geschoben werde, das macht mich fuchsig. Und bei TSH war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, dass es um nicht dem Top-Management, das ist wirklich, Charlie McGregor ist ein unfassbarer Typ, ein Großteil seines Gelds irgendwie noch für Movement on the Ground, für Flüchtlingshilfen, er reist selber nach Lesbos, er ist so, so krass authentisch und hat mich so inspiriert in meinen letzten Jahren, dass ich gerne für ihn gearbeitet habe. Und auch der COO, Jos, der ist ein krasser Hotel-Nerd, aber so zahlengetrieben. Und irgendwann war der Moment so, dass es wirklich denn es muss auch in der Position sein, mehr um Zahlen ging, wie um die Geschichte dahinter.
Mhm.
Und das ist ein Problem für mich. Mhm. Weil ich will nicht sagen, ich will mich rausreden, wenn du einfach am Markt vorbei arbeitest, weil es in anderen Ländern so geht, dann kann ich nicht weiterentwickeln. Mhm. Dann bin ich limitiert in dem, was ich tue. Und dann ist das immer für mich so, wenn ich nicht das Vertrauen und die Wahrnehmung bekomme, dass das, was ich mache, nicht im besten Wissen und Gewissen für mich ist. Also wenn es für mich wäre, dann würde ich, glaube ich, irgendwo bei Siemens arbeiten.
Ja.
Aber es ist für das Hotel, für das Konzept, für die Mitarbeiter das Beste, was ich machen kann. Und wenn mir das fehlt, dieses Calling, dann ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss vielleicht mich um eine neue Herausforderung kümmern.
Verstehe, verstehe. Ihr macht ja was ganz Spannendes gerade, also aus meiner Perspektive. Ihr habt da einen Ort geschaffen, der sehr besonders ist, wenn du in die Berliner Landschaft schaffst. Aber ihr macht jetzt gerade ja noch eine zweite Sache. Und zwar versucht ihr oder ihr seid am Anfang, eine Marke menschlich zu machen.
Mhm.
Also
Schön gesagt.
Ihr geht mit einem Gesicht, konkret mit deinem Gesicht rein und sagt, Personal Branding ist das neue SEO. Das ist das, was ihr macht. Ja. Das heißt, ihr verändert um 180 Grad eine Perspektive in der Vermarktung von einem Ort. Das finde ich sehr spannend. Ja. Gerade in diesem Kontext Hotellerie, weil es den Ort menschlich macht. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir voll folgen, ja.
Warum macht er das? Was ist passiert, dass er das tut?
Das Hotel Moor oder das Merkur Moor, da, um die ganze Geschichte zu erzählen.
Ja.
Ich kenne das Haus seit der Baustelle. Mhm. Das hat angefangen in einem anderen Kontext. Alexander hat dann gesagt, okay, wir machen das Hotelbetrieb selber. Man hat dann mit Paolo Masaracchia einen sehr umtriebigen und bekannten Hoteldirektor gewinnen können hier in Berlin, der mir auch viele Sachen beigebracht hat im Networking. Mhm. Auf einem anderen Networking-Level wie ich und auch in einer anderen Authentizität, aber in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, konnte ich viel auch von ihm lernen. Und ich habe das Haus dann von Best Western, das war es im Branding mal, als Pate von Accor mit Paolo in die Mercure-Marke integriert. Und man hat dann über 10 Jahre aus diesen 3 Tagungsräumen, 180 Zimmern, ein Haus gemacht mit 28 Tagungsräumen und 350 Zimmern. Und der zweitgrößten Hotel-Event-Location in Berlin nach den Kollegen von Mestrel, also mit einer Convention Hall, dem Atrium, also wo 4000 Leute irgendwie gleichzeitig irgendwie bewirtschaftet, begästet werden können, als Gast bei uns sein können.
Ja.
Und das nur im Hotelbereich. Und das bedeutet, dieser Ort ist sehr exponentiell in die Höhe oder in die Größe geschossen und hat damit auch eine ganz krasse Metamorphose in der Wirksamkeit gemacht. Und die Aufgabe ist, wir wollen mit dem Haus den Lebensraum auf Zeit schaffen, der jeden bereichert, der reinkommt. Wenn du dir das Haus nochmal vor Augen führst, unten ist Berlins größter Edeka, der einzige, der direkt aus Minden geführt wird. Also ist kein Kaufmann, sondern ist eine unternehmensgesteuerte Show, will ich nicht sagen, aber ein Platz, wo wirklich die Hauptverwaltung auch Produkte testen kann, wirklich auch an den Markt bringen kann.
Ja.
Da passiert also unglaublich viel in diesem Mall-Charakter. Dann ist da unten die Mian Market, ein Asiate, der irgendwie die größte Rahmenwand, ich glaube Deutschlands, aber Berlins auf jeden Fall irgendwie hat, auch ganz krasse TikTok-Erfolge hat und auch unser Coworking Moa Work, was wir ja selber betreiben, einen Rieseneffekt hat mit ganz vielen jungen, aufstrebenden Firmen. Wir haben vorhin kurz über Coworking und die Wichtigkeit gesprochen, weil die ja auch ein Teil dieser Community sind und diese Community ist das Herzstück für das, was wir wirklich als dem Gast auf Zeit oder der den Lebensraum auf Zeit nutzt, identifiziert haben. Und ganz wichtig, innerhalb der Community, der Hotelgast, klar, der bucht ein Zimmer. Der Tagungsgast, klar, der ist bei einer Tagung. Aber auch der Mitarbeitende bei uns, weil klar, der verbringt die meiste Zeit seines Lebens irgendwie, wenn er bei uns ist, bei uns, auf Zeit so. Der Gast, der einkaufen geht, der das Auto da parkt, der zum Mian Market geht oder zu Ahmed, dem Olivenmann und sich eine Paste holt. Jeder, der da reinkommt, ist ein Gast. Und diese Community als holistischen Prozess zu betrachten, das ist das, was wir jetzt wollen, um dann das Haus auch so wichtig zu machen. Mit der Marke Mercur, ich bin ja ein Accor-Kind, das ist mein Heimatkonzern, 18 Jahre, ich komme von Ausbildung bis Hoteldirektor, mit einem kleinen Abstecher im Chart bei Kempinski war ich immer bei Accor, das ist mein Konzern, ich fühle mich da total heimisch. Mit der Marke Mercur auch einen Partner gefunden, frühzeitig, der dem geholfen hat, diese Verankerung in das Haus zu bringen. Mhm. Jetzt ist aber ein Moment erreicht, wo wir mit dieser Convention Hall uns der zweitgrößte Tagungshotel oder Tagungspartner sind in Berlin, dass ich einfach sage, welchen Mehrwert kann uns eine Marke noch bringen, wenn jemand, der sagt, ich habe 2000 Leute unterzubringen und das bei Google eingibt und ein Hotel sucht, der hat nur 2, 3, 4 Häuser, aber einen abzählbaren Bereich, wo er relativ simpel auch seine Choice machen kann. Der wird nicht suchen, such mir das beste Mercure, sondern der wird suchen, such mir die Location, die mir den Platz irgendwie bietet. Das heißt, da brauche ich die Marke nicht. An einem Standort wie Berlin mit 70% OTA-Abdeckung, ob das gut ist oder schlecht, auf einem ganz anderen Blatt, ist dann die Frage, brauche ich diese Marke, die ganz viel mir gibt, aber auch ganz viel limitiert, bringt die mich weiter? Ja. Oder kann ich mit einer Eigenmarke vielleicht schneller, größer wachsen? Das Estrel als größtes Tagungshotel hat keine Marke. Es ist das Estrel. Da ist auch ganz viel Name vom Besitzer, by the way, mit drin. Ja, also Estrel, das ist die Marke selber. Und dieser Prozess bei uns hat ja schon viel früher angefangen. Der ist nicht durch mich gekommen. Das darf man nicht falsch verstehen. Das Haus hat sich über ein Jahr darauf vorbereitet, mit wirklich ganz Peergruppen, die das Ganze analysiert, rational, emotional und auch kaufmännisch betrachtet haben und aus diesem Komplettbetrachtung diese Entscheidung getroffen haben, hey, let's do it alone. Machen wir standalone und probieren diese Marke umzusetzen. Wir haben noch ein zweites Haus in Niedersachsen. Das ist schon ein eigenständiges Hotel ohne Zugehörigkeit. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das. Und als ich dann in die Gespräche eingetreten bin, wurde natürlich meine Meinung gefragt. Nicht, dass ich irgendwie anfange und sage, ich wollte bei Mercure Direktor sein. Und ich habe gesagt, nee, ich habe darauf Bock. Ich glaube, wir können eine Marke positionieren und ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir sind ja auch mit Akku super gut. Wir gehen hier nicht im Streit auseinander, sondern ist alles mit weitem Vorlauf geplant, sodass jeder irgendwie auch gleichbleibend da rausgehen kann. Also wir gehen nicht im Streit. Das ist keine Scheidung, jeder zieht aus, sondern ist eher eine Trennung einfach. Weil man merkt, vielleicht sind wir auf einem anderen Segment stärker als die Marke Mercure und vielleicht passt es einfach gar nicht. Und das Risiko, was ja auch kaufmännisch dazugehört, ist, ich will nicht sagen überschaubar. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann jede Entscheidung vertreten und ich habe aber kein Problem zu sagen, es war eine falsche Entscheidung. Wenn wir uns angucken in einem Jahr oder in anderthalb Jahren und die drei Geschäftsführer und ich oder die drei Geschäftsführer und wir, weil ich bin ja auch nur ein Teil eines Teams, sagen, hey, das war eine gute Idee, hat aber nicht funktioniert, dann bin ich mir fast sicher, wir finden den einen oder anderen Partner, der trotzdem mit uns nochmal arbeiten möchte, weil wir einfach ein geiles Produkt sind oder ein geiler Ort, so wie du das sagst. Und das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Mich zu nehmen, eine Außenwirkung hat oder auch mit Ideen das Haus positionieren, oder hat zwei Gründe. Ich finde, Moabit ist meine Heimat, seit ich 2007 mit der Meisterschaft vom VfB übrigens nach Berlin gekommen bin. Wollte ich mal kurz sagen, weil jetzt mit dem Wechsel ins Moa haben wir den zweiten Pokal nach oben gestemmt, nämlich den Pokal. Also das ist so die belegt, dass es die richtige Entscheidung war vom Schicksal.
Großartig.
Aber ich wohne schon immer in Moabit, das ist mein Kiez. Mein Kind geht da zur Schule, ich lebe da, der Lebensmittelpunkt ist da, mein Kind läuft aus der Schule ins Hotel. Und dieses Hotel in den Kiez zu verankern, ist für mich nicht nur ein Job, sondern ist eine Mission, darauf habe ich richtig Bock. Ich wohne praktisch, ich bin da eh schon einkaufen gegangen, Also ich muss, das ist einfach für mich nur, das macht das Ganze rund und deshalb habe ich Bock, das irgendwie zu positionieren und ich glaube, den Kiez Moabit, auch mit Tegel in der Zukunft, egal was da hinkommt, wird eine Riesenrolle spielen und wenn ich mir den Kiez angucke, dann sind wir nicht nur ein Leuchtturm da, sondern wir wollen da auch ein Ort sein, wo du immer hinkommen kannst. Ob zu einer Quiznight, zum Afterwork, zum Coworken oder zum Übernachten oder zum Einkaufen, das ist total irrelevant.
Ja, definitiv. Oh, ich liebe das. Du bist gerade richtig, also energetisch gerade richtig hochgefahren. Man merkt, wie du dafür
Thema,
brennst.
Das merkt man.
Das ist richtig gut.
Aber wirklich, vielleicht noch den einen wichtigen Satz, weil du das so gesagt hast. Ich bin natürlich jetzt in diesem Team derjenige, der die Außenwirkung mitbringt, weil ich in der Branche schon lange irgendwie tätig bin, weil ich jetzt das gleiche Positionierung eines Einzelhotels auf dem deutschen Markt mit The Social Hub oder das Student Hotel gemacht habe. Wir hatten ja noch ein Haus in Dresden, was wir irgendwann verkauft haben. Viele Grüße an die Kollegen, mit denen habe ich ganz viel Zeit verbracht. Aber dieses Positionieren eines großen Hauses habe ich ja jetzt hinter mir, vor mir in einer ganz anderen Version und deswegen bin ich das Gesicht nach außen. Aber da sind 170 Mitarbeiter, ohne die dieses Gesicht nichts bringen würde. Weil wenn du dann sagst, boah krass, das ist ein ganz netter Kerl, ich gehe da, mache eine Tagung, aber dann kriegst du nichts zu essen, dann kommst du nicht wieder. Aber da ist ein großes Team, die einfach in ihren Aufgabengebieten, für die ich einfach das Sprachrohr und der Transporteur sein kann für die Leistung, die ich habe, die wir machen. Als Beispiel, wir haben zwei unfassbare Patisserie-Ladies und ich habe gesagt, hey, wir können einfach Kuchen anbieten, so diese Geburtstags-Paw Patrol-Torten, weil bis jetzt musst du die online bestellen und dann hast du immer Angst, kommen die rechtzeitig, sind die gekühlt, wie sehen die aus, wo hole ich die ab, wenn der DHL-Mann klingelt und ich bin nicht da, was ist da? Wir können das bei uns in Moabit bestellen lassen und kannst 24 Stunden abholen, weil die Rezeption ist immer offen. Da kannst du anrufen und sagen, hey, ich habe den Kuchen bestellt, der ist bezahlt, ich schaff's erst 23 Uhr, weil dann die Kinder schlafen, ich komme dann und hole ihn ab, dann ist dein Kuchen um 23 Uhr ready. For whatever you need.
Oh mein Gott, dafür liebe ich dich ja jetzt schon. Das wusste ich gar nicht.
Das ist ein neues Ding, was wir jetzt aufgestellt haben, weil Robert und Stefan, also der Küchenchef und der Sous-Chef, gesagt haben, wir haben da zwei unfassbar starke Patisserie-Ladies, die können das. Let's make it a case. Let's ausprobieren. Ja. Und das ist sowas, was einen wirklichen Mehrwert nicht nur am Kiez, sondern auch in dem Umfeld, das du hast, machen kannst. Und ich glaube, für viele, für mich auch, für viele Eltern, Mehrwert bieten kann, die dann nicht, wann kommt der DHL-Mann, wo ist das Auto?
Oh Gott, Logistik ist die Hölle.
Also, und dann bestellst du den ins Büro und dann bist du gerade Kaffee trinken.
Ja, genau.
Oder kurz
dann
auf Toilette.
Das kenne ich.
Ja. Und das ist so, das sind so Sachen, wo wir wirklich heute Mehrwert schaffen können, glaube ich.
Ja. Das sind so die kleinen Dinge, ne?
Und ich bin, ich sage, ich bin nur derjenige, der sich freut und das besprechen darf. Oder Female Business Breakfast mit Conny, meiner Kollegin, die wirklich den strategischen Bereich leitet. Mhm. Die macht mit den Female Leadern ein Breakfast auf einem Niveau, das ist schon da. Mhm. Also das ist schon da. Jetzt geht es nur darum, irgendwie das auch so rauszubringen, dass du sagst, egal was du machen willst, let's do it. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir über Mental Health noch sprechen, aber das ist ja auch ein Thema, was wir neu anstoßen wollen bei uns.
Was macht ihr denn da?
Mentale Gesundheit, mentale Fitness, wie auch immer man das sagen will, ist ein Riesenthema für jeden. Und wir haben uns vorgenommen, dem auch Raum zu geben, wo man sprechen darf, auch seine Probleme oder die Probleme besprechen darf und auch vielleicht Anschluss findet an Leute, die ähnliche Themen teilen. Und deshalb machen wir jeden ersten oder zweiten Dienstag im Monat mit Lando Conscience ein Live-Panel bei uns in der Bar.
Ach, spannend.
Bei dem wir, oder Lando kuratiert das, weil der ist wirklich Profi, der ist Psychologe, der ist nicht so Hobby-Googler wie ich, sondern der macht das wirklich professionell. Und Lando lädt dann ein Panel ein und die machen immer einen Live-Podcast, nehmen das auf und sprechen über Themen. Und mit dem Start diesen Monat im Juni haben wir das Thema gehabt, was die politische Situation mit deiner mentalen Gesundheit macht. Mhm. Und es ist ein unfassbar spannendes Thema gewesen, weil auch viele POC-Teilnehmer da waren. Also was bedeutet ein Erstarken der rechten Parteien für jemand, der schwarz gelesen wird oder schwarz gelesene Kinder hat oder auch anders gelesen wird in der Zukunftsausrichtung. Und ich war krass schockiert, auf wie viele der Teilnehmer, die gesagt haben, wir überlegen uns auszuwandern. Ja. Das ist crazy. Auszuwandern ist überhaupt nicht in meinem Spektrum. Aber
ja, aber da auch so einen Plan B zu haben, ne?
Angst vor der Zukunft ist unfassbar lähmend, weil warum willst du laufen, wenn du nicht weißt, für was?
Ja.
Und das war ein spannendes Thema und das greifen wir im nächsten Monat wieder auf mit einem anderen Thema, das Thema Umgang mit Vaterwunden, also wie man wirklich auch aus der männlichen Perspektive das analysiert, weil ich glaube für Männer dieses Du musst stark sein Dinge noch ein bisschen größerer Faktor ist als in der Selbstreflexion als für weibliche Führungskräfte, die sind da deutlich stärker und deshalb wollen wir das so aufgreifen. Das machen wir jeden ersten oder zweiten Dienstag zum Beispiel.
Ach spannend, ich glaube, da komme ich mal vorbei. Das finde ich wirklich spannend.
Ich war beim letzten Mal auch da und war wirklich, wirklich unfassbar beeindruckt von der Art und Weise, wie da diskutiert wurde. Da saß ein Panel mit drei Leuten, aber die Interaktion war voll aus dem Publikum.
Ja.
Also es waren 20 Leute gesprochen miteinander und das sollte es auch sein, Raum für Gespräche.
Ja. Habt ihr da irgendwie so ein Programm, was man verlinken kann?
Ja, wir nennen das Ganze Moments, weil alle unsere Veranstaltungen, die wir wirklich machen, um uns selber zu positionieren, egal ob Afterwork, Comedy, Mental Health, aber auch für die Coworking-Community, Weiterbildungssachen, Brunches, werden alle über den gleichen Programm irgendwie verschickt und verlinkt. Wir finden uns ja gerade, ich bin erst 3 Monate da, ob wir das, wir haben eine Subseite auf unserer Webseite, Moments. Da stehen die Sachen immer als Programm, die können wir gerne verlinken, aber ansonsten arbeiten wir natürlich auch an mittelfristigen Newsletter, sodass man sagen kann, das machen wir und das wollen wir.
Ja.
Ja, Spoiler, wir wollen zum CSD am Sonntag einen Drag Brunch machen, also nach dem CSD am Sonntag einen Drag Brunch machen. Weiß noch nicht genau, in welchem Outline und mit wem, aber da hirne ich gerade und überlege, wie.
Verstehe. Ich erlebe dich wirklich als unfassbar energiegeladen hier vor mir, als Power Package, als richtiges Schwergewicht. Wie hältst du deine eigene Energie? Wie machst du das?
Ja, die Frage kommt wirklich, wirklich sehr häufig. Und da sind wir wieder bei Wahrnehmung. Ich fühle gar nicht, dass ich Energieladen. Für mich ist das the normal thing. Weißt du, wie ich meine? Ich habe einen riesen Vorteil. Ich arbeite absolut in meinem Traumberuf. Also ich arbeite nicht, weil ich arbeiten muss. Es gibt ja genug Leute, die sagen, sie sind Buchhalter und das ist Teil, um irgendwie einen Jahresurlaub zu erfüllen. Nee, ich arbeite, weil ich da arbeiten will, weil das ist, was ich will. Ich wollte immer NBA-Profi werden, dann hätte ich aber mehr trainieren müssen, weniger feiern und weniger essen.
Sehr gut.
Also ich musste irgendwie Opfer geben und das Opfer war halt keine NBA-Karriere. Übrigens, Grüße an Isaiah Hartenstein, der vorgestern als zweiter Deutscher den NBA-Titel gewonnen hat. Ganz große Leistung. Sowas beobachte ich immer mit Freude. Muss sagen, deswegen fällt mir nicht auf, dass ich das so energetisch mache. Aber es ist ein Thema, mit dem ich mich gern beschäftige. Ich bin Hotel-Nerd, gehe in eine andere Stadt und gucke mir ein Hotel an. Oder Hotel-Toiletten, das ist ja der alte Trick, wenn du irgendwo bist, du musst aufs Klo. Immer 5-Sterne-Hotel, immer Handcreme, ist immer fein, finde ich toll.
Das hat mein Opa auch immer gesagt, geh auf die Toilette, schau dir das an, dann weißt du, was dahinter steht.
Mit der vollen Inbrunst ins Adlon reinlaufen, wirklich, Grüße an Katrin, die wirklich höflich da reingehen, das ist, was sie machen. Wenn du Bock hast, noch einen Kaffee trinken, das ist das, was ich ganz oft mache, und ein Espresso. Aber genau, ich mag einfach Hotels. Deshalb mag ich alles, was mit Hotellerie zu tun hat, und ich mag Menschen, das haben wir schon festgestellt. Deshalb mag ich die Geschichten davor und dahinter. Und deshalb fällt es mir überhaupt nicht schwer zu tun, was ich tue. Das ist also nie was mir schwer fällt. Ich glaube, wenn ich eine gewisse Schwermut finde, dann ist es oft ein Zeichen, dass vielleicht was du vorhin gesagt hast, das Calling nicht so passt. Aber sonst finde ich das total normal. Dann kommt dazu, ich habe einen Sohn, der gibt natürlich viel Lebensenergie, viel Liebe. Ich habe ein funktionierendes Familienverhältnis. Meine Freundin hat 3 Kinder. Das heißt, wir sind im perfekten, wenn wir perfekt alle aufgestellt sind, sind wir zu 6 unterwegs. Das ist erstmal schon eine Masse an Energie. Und Kinder geben, wie du ja weißt, auch unglaublich viel Energie und Liebe und Purpose und alles, was du brauchst.
Steck Liebe rein, du bekommst Liebe zurück. Genau. Das ist das Merkmal bei Kindern.
Bei meinem Sohn merke ich, gib ihm Zeit für Minecraft und er liebt dich. Und ich habe ein Team, das mich so krass unterstützt, auch in meinen Ideen. Das finde ich schon auch nochmal. Ist ja auch cool, wenn es resoniert.
Und du hast einen eigenen Podcast, habe ich gesehen, ne?
Ja, ich will nicht so vermessen zu sein, also das meinen eigenen Podcast zu nennen. Also wir sitzen hier in einem Studio höchst professionell. Das soll nicht heißen, dass der Podcast, mit dem ich zu tun habe, nicht höchst professionell ist. Aber was wir machen, ist Smack Hospitality. Ein Podcast, bei dem es um die Hospitality geht. Es wäre auch blöd, wenn ich jetzt irgendwas anders mache. Den macht Studio 49 Fritz Diekamp, viele Grüße, und das machen wir schon seit 6 Jahren, wirklich als Gast angefangen, nämlich interviewt die Jungs und sagen, willst du nicht selber Host werden? Ja. Sag ich, boah, ich schnack doch so viel, also muss ich ja deinen Job machen, Fragen stellen und reden lassen, und da musste ich dann 5 Jahre lang lernen, inzwischen kriege ich es okay hin. Fritz redet noch mehr, wie ich auch in den Podcast hier interviewt, aber ansonsten sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und wir konnten in den Jahren unfassbar coole Leute auch in den Podcast bekommen. Hätte ich mir nie träumen lassen. World Hospitality, CSR Alliance, Christoph Hoffmann von 25 Hours, Atul Chopra aus Dubai habe ich interviewen dürfen.
Wow, okay.
Also es sind auch coole Leute dabei, die mir sehr, sehr viel mitgegeben haben, auch auf ihre eigene, also, wenn du jemanden, kennst du wahrscheinlich, wenn du jemanden zuhörst, du lernst ja.
Immer.
Du saugst das Zeug auf, was die sagen, nimmst immer was mit.
Immer.
Und das hat mir schon geholfen. Und der Podcast, der macht viel Spaß. Mir und uns, das sind Fritz Diekamp, wie gesagt, Florian Montag von Apaleo, Patricia Zück, die da als Hosts mitmachen und ein großes Team dahinter von Fritz. Wir gehen jetzt in die 6. Season und wollen eigentlich nächstes Jahr oder mit der nächsten Saison, ich will jetzt nicht spoilern, nicht, dass Fritz böse wird, wir haben auch ein paar Videoformate von mir und Fritz, die uns beiden viel Spaß machen. Das eine heißt Dirty Laundry, würde ich jetzt hier als Tipp mal rausgeben, weil das ist wirklich, wir haben die erste Folge aufgenommen und dann hat das Team gesagt, hey, das heißt zwar Dirty Laundry, aber ihr müsst euch runtertonen. Wir können nicht jedes vierte Wort ausbiepen. Also das Konzept ist großartig. Wir sitzen in der Wäscherei, ich und Fritz, und wir haben Geschichten von Hospitality-Partnern, also von allen, die da arbeiten, aus ihren Hotels oder aus ihren Hospitality-Einrichtungen. Dann lesen wir die uns vor und wir kennen die Geschichten vorher nicht.
Ja.
Und dann reden wir drüber.
Ja.
Und dann sind Sachen dabei, kannst du dir vorstellen, ein Hotel ist der Ort von Geschichten, die wir alle hören wollen.
Ja.
Alle Ekelhaftigkeiten, aber auch alles Lustige, keine Ahnung, arabische Großfamilie, die mit Ziege einchecken will.
Nein.
Ja, und das wird halt, ich kann es dir nur empfehlen, oder ein Gast, der anruft und sagt, mein Kind wird von einer Schnecke verfolgt.
Okay.
Wie schnell ist die Schnecke oder wie lange ist das Kind? Also das sind Themen, über die wir sprechen, und ich und Fritz haben so viel Spaß, dass wir so viel lachen, dass es teilweise schon Grenzerfahrungen sind. Die Mädels vom Team sitzen immer dahinter und sagen, nächste Karte, nächste Karte. Aber das ist ein Format, was wir mit Sicherheit noch ein bisschen ausspielen wollen.
Ja, und es hört sich so an, als ob es ein Format ist, das ganz viel Leichtigkeit hat. Und ich glaube, das brauchen wir sehr dringend in dieser Zeit.
Besser kann ich es nicht sagen. Es ist manchmal so leicht, dass, kennst du die Szene aus Die nackte Kanone, diesen Film, über die sich alle auf den Kopf hauen, weil er irgendwas macht, dann klatschen die sich alle. So sitzt das Team oft da, weil es sehr leicht ist. Obwohl es tatsächlich auch manchmal Themen sind, keine Ahnung. Mhm. Ich kann dir eines erzählen, wenn ein Revenue Manager irgendwie falschen Preis eingibt und zwei Nullen vergisst, dann gibt es die Übernachtung für 1 Euro.
Ja.
So, und dann läuft es über Nacht und dann hast du 100 Zimmer verkauft.
Ja.
Und am nächsten Morgen musst du zum Hoteldirektor oder zum deiner Manager, musst ihm sagen, hey, krass, ich habe hier auch gestern 10.000 Euro verbraten oder was auch immer, weil ich irgendwie falsche Rate eingebe. Was machst du dann da? Ja. Und das, auch das besprechen wir dann, weil dann auch verschiedene Ansätze gibt, wie wir das auch umsetzen würden oder wie würden wir in so einer Grenzsituation auch mit einer Sache umgehen.
Ja.
Also ist nicht alles ultra klamaukig, aber das meiste.
Ja, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Also erstmal muss ich ein Kompliment machen. Ich bin total begeistert von so einer ruhigen Stimme und auch so einer reflektierten Stimmgabe. Manchmal hätte ich das gern, weil ich neige dazu, sehr schnell zu werden. Und ich bin ein Schwabe. Ich bin froh, dass ich das Hochdeutsch hinbekomme. Das finde ich ganz toll, wie du das machst. Ich finde ganz schön, wie du die Fragen vorstellst. Man merkt dir auch an, wenn man hier sitzt, wie du drüber nachdenkst. Das finde ich total inspirierend. Ja, wünsche mir auch immer, dass ich das genauso wiedergeben kann, weil es sich total echt anfühlt und ein echtes Interesse. Das finde ich ganz toll. Also vielen Dank dir.
Danke dir. Ich habe echt das Interesse. Ich unterhalte mich nur mit Menschen, die mich interessieren. Ich habe das auch auf meinem LinkedIn-Profil zum Beispiel. Also mich inspirieren Menschen, die Dinge bewegen. Also die einfach Dinge in Bewegung bringen mit Haltung und so den Unterschied machen wollen. So einen echten Impact in ihrem Universum, in dem sie sich so bewegen. Und deswegen habe ich dich spontan gefragt, als ich dich kennengelernt habe. Für mich bist du einer der Sterne am Hospitality-Himmel. Und das hat sich gerade bestätigt. Danke dir.
Vielen Dank.
Gerne. Ja, und ihr alle da draußen, wir verlinken euch diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, in den Shownotes. Wenn ihr in Berlin seid, geht mal ins Moor. Es ist einen Walk, eine Reise, einen Stay wert. Definitiv.
Checkt auf der Seite wirklich. Die Moamens sind eine Riesenmöglichkeit für euch auch, was zu erleben. Ja, wir freuen uns auf das, was noch kommt.
Ich danke dir.
Danke.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.